Dass Menschen vergiftet wurden, das ist völlig klar. Es handelt sich um eine organisierte Kriminalität, die dort bei der Pharmaindustrie eine große Rolle spielt. Es sind ja auch viele dann verstorben, gleich nach der Spritze, in den ersten 14 Tagen. Durch die Spritzen wird das Immunsystem mit Sicherheit geschädigt. Das ganze System ist pervertiert. Wir werden voll mit Propaganda überhäuft. Wir haben keine Demokratie. Wir spielen Theater. Es bedarf vor allen Dingen auch einer wissenschaftlichen Aufarbeitung. Die Wissenschaft hat uns ja auch hängen lassen.
Sehr geehrter Herr Dr. Wodak, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir über den aktuellen Zwischenstand bei der Corona-Aufarbeitung sprechen können.
Ja.
Es freut mich, dass wir dieses Interview führen können. Waren Sie doch für mich der erste Arzt, den ich gesehen habe im März 2020, der gesagt hat, dass wir hier offenbar einem großen Betrug aufsitzen und dass Corona nicht die tödliche Pandemie ist, vor der wir uns alle fürchten müssen, wie uns das die Politiker erzählt haben. Wie ist denn Ihre Zwischenbilanz jetzt 4 Jahre später? Wo stehen wir denn aktuell? Sie haben sich auch sehr stark engagiert, vor den mRNA-Injektionen zu warnen. Was denken Sie, wie ist die Lage, wenn man das mal so global sagen müsste?
Ja, also das damals, meine Aussagen waren ja deckungsgleich mit denen der Wissenschaftler aus dem Robert-Koch-Institut. Ich habe ja die Daten des Robert-Koch-Instituts zur Grundlage gemacht, meine Einschätzung. Und wir wissen ja jetzt durch die Protokolle, dass dort wissenschaftlich eigentlich gar keine Dissonanz bestand, sondern dass es eine politische Entscheidung war. Wir wissen inzwischen auch, dass das auf ganz eigenartige Weise sämtliche Regeln, die man sonst als Vorsichtsmaßnahmen bei der Einführung neuer Medikamente hat, dass die alle keine Rolle gespielt haben, weil man das Ganze eben zu einem Krieg hochstilisiert hat, zu einem Krieg gegen die Viren. Und im Krieg, da gelten eben andere Gesetze. Und das hat man einfach gemacht, um andere Gesetze dann nutzen zu können für diejenigen, die uns Angst machen wollten, nutzen zu können für diejenigen, die uns Medikamente verkaufen wollten und die uns unter Druck setzen wollten. Das ist gelungen. Also dieses Manöver, das haben sie durchgezogen. Und das ist viel besser geplant gewesen und viel perfekter eingetütet gewesen, auch von Seiten der Mithilfe der Medien, der Regierung eingetütet gewesen, als die Versuche, die ich vorher beobachten konnte bei der Vogelgrippe und bei der Schweinegrippe. Also damals dachte ich ja nur, da will nur die Pharmaindustrie sehr viel Geld verdienen, aber jetzt steckt eben sehr viel mehr dahinter. Und ich denke, ich interessiere mich gar nicht mehr so sehr für diese Frage, die uns immer vorgesetzt wird, wo kommen die Viren her, gibt es die wirklich und all diese ganzen Diskussionen, mit denen wir abgelenkt werden, wo wir uns dann streiten, ob die aus dem Labor kommen oder was da alles drin ist. Und dass Menschen vergiftet wurden, das ist völlig klar. Es sind sehr viele Opfer zu beklagen durch diese gentechnischen Veränderungen, die man in Deutschland allein 190 Millionen Menschen zugemutet hat. Das ist etwas, was unverantwortlich ist. Aber ich habe ja in der Vergangenheit schon gesehen, dass man in Afrika zum Beispiel die Ebola-Epidemie hat laufen lassen, um ein Medikament zuzulassen, dass man andere Dinge gemacht hat, wo es wirklich viele, viele Menschenleben gekostet hat und sehr viel Leid erzeugt hat, Medikamente auszuprobieren. Es handelt sich um eine organisierte Kriminalität, die dort bei der Pharmaindustrie eine große Rolle spielt. Und da werden wir nicht davor geschützt. Das ist das Schreckliche. Wir haben eigentlich ja, bezahlen wir aus unseren Steuergeldern die Ämter, die voller Spezialisten sind, wie im Robert-Koch-Institut oder wie im Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland. Das sind gute Leute und die sollen uns davor schützen, dass wir so misshandelt werden und dass man sowas mit uns machen kann. Aber die haben uns nicht davor geschützt. Und wenn man jetzt genau hinguckt, dann sieht man, dass diese Ämter fachaufsichtlich durch die Bundesregierung eben ja gesteuert werden können. Fachaufsicht ist nicht Rechtsaufsicht. Rechtsaufsicht, das wäre okay, denn dass die Regierung aufpasst, dass ihre Ämter nicht gegen Gesetze verstoßen, das ist in Ordnung. Aber dass die Regierung den Fachämtern sagen kann, was sie der Bevölkerung erzählen und welche Ergebnisse sie veröffentlichen und welche nicht, das ist etwas, was nicht, dann braucht man die Ämter gar nicht, dann kann man eine Propagandaabteilung beschäftigen. Also das ist etwas, was uns zutiefst voller Sorge erfüllen muss. Und das hat mich am meisten enttäuscht. Und es hat ja zum Glück ein bisschen Whistleblower-Ansätze gegeben beim Robert Koch. Ich warte immer noch auf die Whistleblower aus dem Paul-Ehrlich-Institut. Die wissen eigentlich noch mehr, was diese Spritzen angeht. Die müssen es wissen. Die haben ja sogar Untersuchungen gemacht. Es gibt ja Anfang Februar gab es ja diese Studie, die auch mit Hilfe des Chefs des vom Paul-Ehrlich-Institut damals rausgegeben wurde, wo es da um die Toxizität von Spike-Proteinen geht. Das war im Februar, ist die erschienen 2022. Nee, 21, Verzeihung, 21 ist die erschienen. Und da habe ich damals ja hingeschrieben und sagt mal, spinnt ihr? Auf der einen Seite sagt ihr, wie toxisch die Spikes sind. Und auf der anderen Seite gibt ihr den Leuten Spritzen, dass sie solche Spikes im Körper bilden können. Das war damals, ich habe damals eine Antwort bekommen, die sagte, ja, das ist ja nur in dem einen kleinen Muskelbereich, wo das reingespritzt wird. Das war natürlich eine glatte Lüge, das wussten die auch. Also hier ist betrogen worden, auch vom Paul-Ehrlich-Institut. Hier ist wahrscheinlich auch eine Weisung dann gewesen. Und ich habe ja sehr viel Kontakt mit Fachleuten aus der ganzen Welt und habe natürlich auch dann die Diskussion in den USA mitgekriegt, wo man sich sehr viel Mühe gegeben hat, die Gesetze und die Verordnungen und Regeln für das auf den Markt bringen von neuen Medikamenten zu studieren. Und da gibt wie die Catherine Watts zum Beispiel, die herausgefunden hat, dass schon seit vielen Jahren dort die Möglichkeit eröffnet wird, legal eröffnet wird, dass im Verteidigungsfall dann ein Minister entscheiden kann, ob es eine Notlage ist oder nicht. Der kann entscheiden, was man dagegen macht. Der kann entscheiden, welche Waffen dagegen eingesetzt werden. Und das gilt eben auch für den Bereich der biologischen Waffen. Das heißt, das gilt auch für den Bereich von Mikroben und von Impfstoffen. Und diese Zulassung dieser Nanopartikel und der sogenannten Impfstoffe, die keine waren, sondern Gentherapie waren, diese Zulassung, die ist gelaufen als Emergency-Maßnahme, als Countermeasures, als Verteidigungsmaßnahme und hat völlig anderen Regeln gefolgt, ist völlig anderen Regeln gefolgt als eine normale Medikamentenzulassung. Und deshalb ist es auch im ersten Jahr bis zum Mai 22 hat das Militär die Hand auf der Logistik gehabt und hat die Logistik gesteuert für die Verteilung dieser Spritzen. Ich habe einen Bericht aus dem Paul-Ehrlich-Institut, wo ganz stolz dann hohes Bundeswehroffizier dann berichtet, dass er das Paul-Ehrlich-Institut jetzt, dass er es das wieder übergeben hat ans Paul-Ehrlich-Institut. Das heißt, da ist was mit der Bevölkerung gemacht worden, was normalerweise nach unseren Gesetzen, nach dem Infektionsschutzgesetz und nach den Arzneimittelgesetzen und was es nach all den Regeln, die es gibt, auch aus der Europäischen Union, niemals hätte sein dürfen. Da ist das Vorsorgeprinzip. Da muss ein nachgewiesener Nutzen sein. All das war jetzt nicht erforderlich, weil es war Krieg gegen die Viren. Das war das Label, was man erfunden hat, um uns diese ganze Geschichte zuzumuten. Und der Krieg hat viele Opfer gefordert. Dass diese Spritzen haben keinen Nutzen. Sie waren nicht notwendig, nicht mal notwendig. Und sie waren hochriskant. Und ich bin froh, dass nicht alle Menschen dadurch geschädigt wurden, die diese Spritzen gekriegt haben. Aber es sind so viele Menschen, die Nebenwirkungen haben. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Und es sind ja auch viele dann verstorben, gleich nach der Spritze. In den ersten 14 Tagen waren die meisten schweren Nebenwirkungen, die gab es dann gleich. Da hat man dann ja auch von AstraZeneca das Produkt, hat man ja auch dann vom Markt genommen. Aber bei den anderen Produkten war es ähnlich. Die Spikes sind eben sehr toxisch gewesen. Und wenn die Leute das in den Muskel gespritzt bekamen, vor allen Dingen, wenn sie kräftig durchblutete Muskeln hatten, wie Sportler, wie junge Männer, die Athleten, dann geht das natürlich sehr leicht und sehr oft in die Vene und dann geht es ins Herz und dann kann es plötzlich Herzrhythmusstörungen geben und kann es zu Störungen führen und Myokarditis und diesen Dingen. Also das ist etwas, was ziemlich plausibel ist auch vom Pathomechanismus und was aber jetzt nicht überhaupt noch nicht einmal erforscht wird. Und wenn Sie sagen Aufarbeitung, oder wir sprechen alle immer von Aufarbeitung. Es bedarf vor allen Dingen auch einer wissenschaftlichen Aufarbeitung. Die Wissenschaft hat uns ja auch hängen lassen oder ist nicht zu Wort gekommen, wenn sie kritisch war. Das ist etwas, was natürlich ganz schlimm ist. Wir müssen doch, wenn wir diskutieren, müssen wir gleichzeitig nach der Wahrheit suchen. Müssen wir das Für und Wider der einzelnen Maßnahmen ganz genau kennen. Und wir müssen die Zahlen vor allen Dingen kennen. Und wenn Herr Lauterbach jetzt 100 Millionen oder noch mehr ausgibt für die Erforschung von Long-Covid, Da müssen wir erstmal gucken, was ist denn Long-Covid? Long-Covid ist jemand, der krank ist, der mal einen positiven PCR-Test hatte. So lächerlich ist das. Da kann alles darunter gefasst werden. Und wenn wir diese Forschungsergebnisse sehen und auch was die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher Fachgesellschaften dort veröffentlicht hat als Leitlinie, das ist ja auch, die kriegen ihr Geld eben auch nur, ja, unter bestimmten Bedingungen. Wie die Wissenschaft überall. Die Wissenschaft ist käuflich geworden. Und wir brauchen aber eine Wissenschaft, die brutal nach der Wahrheit sucht. Dafür haben wir sie. Das funktioniert nicht mehr. Also das ist eine Voraussetzung. Und dann kommen die anderen, juristische, politische und so weiter. Ja.
Die Corona-Maßnahmen haben die Gesellschaft tief gespalten. Menschen wurden belogen, entrechtet, entwürdigt und getötet. Um die Gesellschaft wieder zu einen, muss eine Aufarbeitung erfolgen, bei der die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir vergessen nicht. Mit der neuen Auf-1-Aufklärungsbroschüre die Corona-Lügen entlarven und dem Treiben endlich ein Ende setzen. Jetzt bestellen im Auf-1-Shop unter www.auf1.shop. Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Jetzt haben Sie die Impfschäden angesprochen. Mir hat neulich jemand vorgeworfen in einer Diskussion, ja, ihr habt ja gesagt, die mRNA-Impfungen sind so gefährlich, und jetzt leben wir alle noch immer. Jetzt ist auf der einen Seite natürlich, dass wir alle nicht ganz richtig, denn es gab ja, es gibt verschiedene Zahlen, wie Sie gesagt haben. Eine Studie geht von mehreren Millionen Toten weltweit aus, die in unmittelbarer Folge gestorben sind. Aber in jedem Fall gibt es eine ordentliche Anzahl von Impfnebenwirkungen. Würden Sie sagen, dass auch das geschwächte Immunsystem, das wurde ja auch so vorausgesagt, dass diese Injektionen das Immunsystem angreifen und dauerhaft schädigen werden, dass das mit den aktuellen Krankenständen auch zusammenhängen kann. Ich habe mir die Daten erhoben, in Deutschland und in Österreich haben wir historisch hohe Krankenstände. So viele Menschen sind aktuell krank gemeldet unter der arbeitenden Bevölkerung wie in den letzten 30 Jahren nicht mehr. Denken Sie, dass das zusammenhängen könnte?
Ja, das kann natürlich zusammenhängen. Das ist aber, wenn man das wirklich, ja, wirklich beweisen will, dann muss man sehr viel Details sich angucken. Und da sind natürlich die Daten der Krankenkassen sehr, sehr wichtig. Aber die Initiative der Krankenkassen hier nachzugucken ist nicht sehr heftig. Das ist, die sind nicht sehr interessiert. Die haben ja auch die ganze Zeit mitgemacht und haben da nicht widersprochen und haben ihre Versicherten nicht geschützt. Also das, da müsste eine Sichtung sein. Der Tom Lausen versucht das ja, diese Zahlen so ein bisschen aufzuarbeiten. Und da hat er ja sehr viele belastende Indizien schon gefunden, dass dort sehr viel Schaden angerichtet wurde. Aber die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die hängen natürlich einmal davon ab, dass sie jetzt zum Beispiel leichter ausgestellt werden können per Telefon. Man muss ja nur noch anrufen. Nicht? Das ist ja sehr, sehr erleichtert worden. Ein Arzt darf keine Bescheinigung ausstellen, nur durch einen Telefonanruf. Vor allen Dingen zum Beispiel, wenn er jetzt bei so einem Maskenattest nur noch einen Telefonanruf ausgestellt hätte, dann wäre er im Gefängnis. Ja. Aber Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, das darf man jetzt. Und deshalb, da sind solche Faktoren, die man auch berücksichtigen muss. Aber ich glaube schon, dass wenn man die Leute, die Spritze gekriegt haben, wenn man mit denen spricht, dann fällt auf, dass sie sagen, also seit ich die Spritze gekriegt habe, bin ich mehr krank gewesen als vorher. Das heißt, die haben auch vor allen Dingen mehr Infektionskrankheiten. Das kommt immer wieder. Und da gibt es auch Befunde, auch statistische Befunde, die auch für diese Tatsache, für diesen Punkt sprechen. Also das Immunsystem, da kennt man ja auch die Mechanismen, wie das möglicherweise geschädigt wird. Das sind verschiedene Mechanismen. Einerseits werden Immunzellen geschädigt, dann werden die Reparaturmechanismen von Immunzellen werden behindert und geschädigt. Also es gibt eine ganze Menge von Mechanismen und ja Kommunikationsstörungen im Immunsystem, die durch diese Spritzen ausgelöst werden, die dazu führen, dass das nicht mehr so leistungsfähig ist. Das würde erklären, dass wir vermehrte Infektionserkrankungen haben, dass wir vermehrte, auch das Aufflackern von im Körper vorhandenen Viren, die normalerweise gar nicht krank machen, die wir, wie zum Beispiel Herpesviren, die wir in uns tragen, die wir, ohne dass wir krank werden. Jeder, der mal den Lippenherpes gehabt hat, der oder immer wieder hat, der weiß, dass er den immer kriegt, wenn er gestresst ist und wenn es schwierig wird und wenn das Immunsystem sehr belastet wird. Also durch die Spritzen wird das Immunsystem mit Sicherheit geschädigt. Dafür gibt es sehr, sehr viele Hinweise, sowohl immunologische Hinweise als auch mikrobiologische Hinweise, wie auch das, dass man die Mechanismen innerhalb der Zellen identifiziert hat, die dazu führen können, dass das Immunsystem geschwächt ist. Dafür gibt es also inzwischen, meine ich, genügend Literatur, auch wenn sie verdrängt wird von vielen. Aber das führt natürlich dazu, wenn das Immunsystem geschwächt wird, dass dann Keime, die im mögliche Keime oder Viren oder andere Dinge, die im Körper schlummern und die in einer gewissen Balance von unserem Immunsystem gehalten wurden, dass die dann so viel Einfluss bekommen, dass wir da krank werden. Das gilt manchmal für Krebszellen, die dann plötzlich wieder anfangen zu wachsen. Oder das gilt für Herpesviren, die wir längst in unseren Nervenbahnen haben und die dann plötzlich zu Bläschen auf der Haut führen, Herpes Zoster und andere Formen. Und das sind Dinge, die zeigen einfach, oh, unser Immunsystem schafft es nicht, das alles so im Zaum zu halten, dass uns nichts passiert. Und das wird bei den Leuten, die Spritze gekriegt haben, ist das sicherlich deutlich häufiger. Nur wir haben bei den Untersuchungen zu Long-Covid oder Post-Covid, wie das auch ja manchmal genannt wird, da wird ja die Frage nicht mal gestellt, ob die Leute die Spritze gekriegt haben oder nicht. Bei den meisten Studien ist das ausgeblendet. Als ob man absichtlich da die Augen zumacht und den Leuten kein Geld gibt, die in diesen Fragen nachgehen wollen. So sieht das in meinen Augen aus. Und ich würde es wichtig finden, dass wir mal eine Untersuchung haben, die einfach mal zählt, in wie vielen Studien zu Long-Covid und Post-Covid wurde überhaupt die Frage gestellt, wann solche gentechnische Spritze, ob so eine gentechnische Spritze verabreicht wurde, wann sie verabreicht wurde, welche Charge das war. Das gehört eigentlich dazu, weil das ist differenzialdiagnostisch extrem wichtig. Und wenn das ausgeblendet wird, dann kann man die Forschung gleich in den Müll schmeißen.
Ja, es wirkt so etwa wie eine Alibi-Übung, die Lauterbach hier abliefern möchte. Denn wenn Aufarbeitung tatsächlich wichtig wäre, dann würde man sich die Krankenstände ganz genau ansehen, wie Sie das ja jetzt auch gesagt haben. Man würde sich die Impfnebenwirkungen genauer ansehen und so weiter und so fort. Das geschieht nicht, weil Lauterbach ja genauso wie sein Vorgänger, die hängen ja mit drinnen ganz dick, weil von denen ging ja das alles aus. Sie sind ja auch sehr engagiert im Corona-Ausschuss. Dort wurde ja auch über viele Jahre hinweg aufbereitet, dass die Fäden ja nur bei wenigen Entscheidern zusammenlaufen. Und egal, wo man hinsieht, jedenfalls die Gesundheitsminister der Länder waren hauptverantwortlich, denn über deren Tisch gingen ja dann die entsprechenden Verordnungen und Maßnahmen.
Die waren unter Druck. Ich glaube, dass die Verantwortung und die Fäden nicht bei den Ministern zusammenlaufen, nicht bei der Bundesregierung. Und das war eine Aktion, die ja international ganz synchron inszeniert worden ist und abgelaufen worden ist. Das kann man nur, wenn man das synchron machen will, dann kann man das nicht mit den Regierungen machen. Wie schwer ist das, wenn man jetzt meinetwegen 10 Regierungen dazu bringen will, synchron irgendwas zu veranstalten? Die streiten sich dann und da gibt es lange Verhandlungen und das würden wir auch merken. Aber wenn das über das Militär geht, dann kann man sowas lange vorbereiten, dann kann man es geheim halten und dann geht es auf Kommando. Und deshalb haben wir ja auch erlebt, dass diese sogenannten Impfstoffe angeblich bei minus 80 Grad gekühlt werden müssen. Und das ein Vorwand war, weshalb die ganze Logistik über die Bundeswehr lief, bei uns und woanders auch übers Militär. Also das heißt, hier ist es meiner Meinung nach eine NATO-Operation gewesen, die abgelaufen wird, die Kommandozentrale in den USA. Und dann ist das abgelaufen, denn die Zulassung und die Vorbereitung und die Finanzierung der Erforschung dieser Stoffe, das ist ja alles vom Verteidigungsministerium gesponsert gewesen. Das war eine Countermeasure, das war eine Verteidigungsmaßnahme, die plötzlich dann bei der Bevölkerung angewandt wurde. Und diese Synchronisierung und dieses Ablaufen auf Kommando, da sind denn die lokalen Politiker, die müssen da einfach, ja, ihre Rolle spielen. Ich will da keine diffamierenden Begriffe verwenden.
Ich denke, es geht ja, wenn wir von Aufarbeitung sprechen, auch sehr stark darum, wo sitzen die wirklichen Verbrecher und wo sitzen die Mitläufer. Bedeutet ja nicht, dass ein Mitläufer deswegen einen Freibrief hat, alles zu machen, aber diejenigen, die die Fäden gezogen haben, die den Plan aufgesetzt haben und durchgeführt haben, das ist schon nochmal eine andere Qualität wie der Amtsarzt, der eben zu faul war, Widerstand zu leisten oder zu feige war, Widerstand zu leisten. Wo würden Sie denn sehen Sie bei den nationalen Strukturen in Deutschland, in Österreich, sehen Sie dort Hauptverantwortliche oder müsste die Spurensuche, wie Sie sagen, Militär, vielleicht auch Weltwirtschaftsforum,
Europäische Union,
UNO, genau, müsste man dort eher fündig werden?
Man muss dort auch unterscheiden, es gibt ja diese Maßnahmen, die uns so unter Druck gesetzt haben. Das heißt, diese sogenannte Pandemie ist ja nur eine der Maßnahmen, die die Bevölkerung in Angst und Schrecken hält. Es gibt ja gleichzeitig die Angst vor dem ausufernden Kriegen. Es gibt die Drohung mit einer Klimakatastrophe und mit Unwettern, die zum Teil künstlich erzeugt werden können. Es gibt also all diese Dinge, mit denen man uns in Atem hält und uns in Spannung hält, in einer inneren Angst hält, die uns auch lähmt und die uns ablenkt von anderen Dingen, die gleichzeitig passieren. Und gleichzeitig, das können wir aber merken, wir können merken, dass gleichzeitig plötzlich die ärztliche Schweigepflicht verschwunden ist, dass die Ärzte alles melden müssen, dass wir alles preisgeben müssen, unsere ganzen persönlichen Geheimnisse preisgeben, nicht nur, wenn wir bei Google irgendwas suchen, sondern auch, wenn wir irgendeine Erlaubnis haben, irgendwas zu nutzen, wir kommen an unsere Konten nur noch, wenn wir bestimmte Apps benutzen. Es wird schamlos, werden unsere Daten gesammelt. Und Wissen ist Macht. Und diese automatische Intelligenz oder künstliche Intelligenz, die dort dann angewendet wird, um diese Riesenmengen von Daten zu nutzen, von denjenigen, die das Ganze in der Hand haben, das sind ja nicht wir, das ist ja nicht die Bevölkerung, sondern das sind private Unternehmen. Und diese privaten Unternehmen, die sind es, die sich die Macht anhäufen derzeit. Was wir in der Tendenz erleben, ist, dass die Wirtschaft uns praktisch nur noch erlaubt, sowas zu leben, was früher mal Demokratie genannt wurde. Das heißt, die erlauben uns so eine Art Zoo, so eine Scheingeschichte. Und die wollen ja sogar bei der UNO, wollen sie sogar eine demokratische Vollversammlung haben und direkt gewählte Abgeordnete in der UN. Absurd, das geht gar nicht. Aber sie bieten uns so Demokratie an. Ja. Aber in Wirklichkeit ist das Ganze, was wir als Politik bisher in der Vergangenheit gelernt und verstanden haben, ist ein Theater, welches man uns spielen lässt. Aber da ist die Gesellschaft eingebettet in große Wirtschaftsstrukturen. Wirtschaft ist privates Interesse. Privates. Das ist nicht öffentliches Interesse, sondern sind jeweils eigene, egoistische, an sich selbst denkende, im Wettbewerb befindliche Unternehmen, die möglichst viel des Marktes abgreifen wollen, möglichst auf der ganzen Welt. Und diese großen Konzerne, die das machen, oder Investorenvereinigungen, denken Sie an BlackRock und ähnliche Organisationen, die sind so mächtig, weil man heute mit Geld eben alles kaufen kann. Sie können die Zeitung kaufen, sie können die Medien kaufen, sie können den Geldhahn abdrehen bei denjenigen, das haben sie erlebt, die man nicht gerne hören möchte. Sie können das alles steuern und das ist natürlich da geht alles, was wir in den letzten 60 Jahren oder nach den 70 Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, worauf wir stolz waren, was ich unterrichtet habe, als ich European Studies an der Universität unterrichtet habe, da war ich so stolz drauf, als die Leute aus China kamen, aus Mexiko kamen, die kamen nach Europa und wollten hören, wie toll die Demokratien in Europa sind. Und ich habe die spielen lassen, Parlament spielen lassen. Und ich war selber überzeugt, dass das ganz was Tolles ist, die Demokratie bei uns. Und in dieser Zeit, wo ich noch stolz war auf die Demokratie, da haben die längst diese Einbettung der Demokratie als Theater in einem Wirtschaftsmachtkampf haben die längst vorbereitet. Und das ist etwas, was sehr traurig ist, weil so ein Machtkampf, so etwas, wo die Menschen nicht miteinander sich einigen, wo das nicht etwas ist, wo die Menschenwürde noch überleben kann, wo Menschen nicht von jemand anders geknechtet werden, weil so ein System keine Chance hat auf Dauer. alle großen Systeme, die so autoritär versucht haben, große, große Bevölkerungsräume zu kontrollieren, sind zusammengebrochen. Menschen sind soziale Wesen. Menschen reden miteinander und organisieren sich selbst. Und ich habe als schönstes Beispiel in der Geschichte Deutschlands ist es die Entwurzelung gewesen der Arbeiter bei der Industrialisierung, als es anfing. Da kamen die Leute von Dörfern, kamen in die großen Städte und hatten Slums am Rande der Industriesiedlung, hatten Industriesiedlungen am Rande der Städte. Und da waren junge Familien, die mussten viele Kinder haben. Die Kinder haben mitarbeiten müssen, die hatten wenig Lohn, die mussten 16 Stunden am Tag arbeiten. Denen ging es ganz schlecht, die da gekommen sind, diese Arbeiter. Das ist im 19. Jahrhundert gewesen. Das fing Mitte des 19. Jahrhunderts so richtig an oder Anfang sogar. Und dann haben die sich aber selbst organisiert. Dann gab es Arbeitervereine. Da sind die Kleingärten gegründet worden. Da hat es die ersten Solidargemeinschaften gegeben bei Krankheit. Die ersten Krankenkassen, Solidarkassen, kleine Dinger, örtliche, Ortskrankenkassen. So heißen sie ja immer noch, sind es aber nicht mehr. Und die hat man gegründet und dann, das haben die Herrschenden gesehen, das haben die Schlotbarone gesehen, die sind zum Kaiser gegangen und zu Bismarck gegangen und haben gesagt, oh, das ist gefährlich. Dann machen die vielleicht noch eine Gewerkschaft und fordern womöglich mehr Lohn oder kürzere Arbeitszeiten. Da müssen wir was tun. Und dann hat der Reichskanzler hat gesagt, jawohl, wir machen eine Versicherung, eine Krankenversicherung. Und da hat er die erste Arbeiterkrankenversicherung dann gemacht. Das hieß aber, diese Strukturen haben versucht, das Ganze, was die Menschen selbst aufbauen, unter Kontrolle zu kriegen. Und dadurch, dass sie dann die Regeln machen konnten, wie man sich gegenseitig helfen darf, da haben sie natürlich alles kaputt machen können, was von den Leuten selber kam. Wir haben das Ganze formen können und wir sehen heute, wie heute sind wir zwangsversichert in Deutschland sind es über 90 solche Krankenversicherungen, die im Wettbewerb sind. Angeblich noch sollen das solidarische Krankenkassen sein. Die denken aber nur noch, dass sie nicht untergehen. Die denken nur noch wirtschaftlich, denken überhaupt nicht mehr an gegenseitige Hilfe. Also da ist das ganze System ist pervertiert. Ist durch das Prinzip des Eigennutzes, das Prinzip des Wettbewerbs, ist es kaputt gemacht. Und wir haben das so gar nicht gemerkt, weil es so nach und überall passiert ist. Das ist etwas, was wir uns viel genauer anschauen müssen. Und das, was dieses Theater mit den Viren und dieses Theater jetzt, dass sie denn auch False Flag Operations machen, damit sich ein paar Staaten noch wieder ein bisschen gegenseitig bekämpfen, damit wir Angst kriegen vor irgendwelchen Kriegen und all, was die so veranstalten. Jetzt kommen sie wieder mit irgendwelchen Sachen, irgendwelchen neuen Viren. Einige haben sie schon gleich wieder fallen lassen, weil das lächerlich war. Also man versucht uns in Angst zu halten, um diese Kontrolle zu perfektionieren und so viele Daten wie möglich zu sammeln und uns unter Kontrolle zu kriegen.
Die Corona-Maßnahmen haben die Gesellschaft tief gespalten. Menschen wurden belogen, entrechtet, entwürdigt und getötet. Um die Gesellschaft wieder zu einen, muss eine Aufarbeitung erfolgen, bei der die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir vergessen nicht. Mit der neuen Auf-1 Aufklärungsbroschüre die Corona-Lügen entlarven und dem Treiben endlich ein Ende setzen. Jetzt bestellen im Auf-1-Shop unter www.auf1.shop. Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Denn Sie haben jetzt den weiten Bogen gespannt und natürlich diese Daten, wie Sie sagen, und dieser ständige Zwang zur Online-Präsenz, wenn man ein paar Euro an einen Verein überweisen möchte, benötigt man ein Handy, um das freizugeben. Wenn man in Zukunft zu einer Veranstaltung geht, benötigt man auch ein Handy, um sich dort einloggen zu können. Die bargeldlosen Zahlungen und so weiter, das dient ja alles der Kontrolle. Das bedeutet aber auch, dass die entsprechenden Kräfte, nennen wir sie jetzt Konzerne oder Globalisten, dass die ja trotzdem Angst haben vor der Bevölkerung, dass Ihnen das mal um die Ohren fliegen könnte, sonst bräuchten Sie ja nicht diese Kontrolle, weil die letzten Jahrzehnte war diese Kontrolle ja nicht nötig, da die Menschen ja in Frieden und im Einklang leben konnten und diese Strukturen wurden ja trotzdem schon aufgebaut, aber die wissen offenbar, dass es sich zuspitzen wird in den nächsten Jahren.
Ja, und ich bin mir sicher, dass wir es nicht schaffen, dieses System einfach umzubauen. Das ist etwas, das System ist so groß und allein die Größe des Systems macht es nicht handelbar für Menschen. Das können die auch nicht. Die versuchen das und versuchen das mit künstlicher Intelligenz zu managen. Und da sind ein paar, die haben dann die Möglichkeit, diese Intelligenz für sich zu nutzen. Andere können es nicht. Die fallen dann wieder raus. Also da gibt's auch wahrscheinlich Rivalitäten und Zwists innerhalb dieser machtgierigen Menschen. Aber was wir, ich glaube, dass eine Rettung für Menschen nur dadurch kommt, dass sie sich besinnen, dass sie Menschen sind und dass sie mit Menschen zusammenleben. Und dass sie versuchen, dass sie sich fragen, was brauchen wir eigentlich? Was ist uns wichtig? Was ist ein schönes Leben? Wie können wir das organisieren, ohne dass wir abhängig werden von solchen Leuten, die uns dann erpressen können? Das Prinzip der Subsidiarität ist eigentlich das Wichtigste, womit wir uns jetzt beschäftigen müssen. Dabei ist der Begriff noch nicht mal vielen geläufig. Das ist so wichtig, dass man die Dinge, dass man die selbst macht, die man selbst machen könnte. Und dass das, was dann ein Staat oder eine übergeordnete Institution für uns machen könnte, die wir dann gemeinsam einrichten, das wäre so eine Art nur Hilfe zur Selbsthilfe. Aber alles, was wir selbst organisieren können, in der Reichweite, wo wir berechtigtes Vertrauen haben können. Und berechtigtes Vertrauen heißt, dass da Transparenz ist, dass wir verstehen, was läuft. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft müssen wir Dinge anvertrauen. Wir können nicht alles selber machen. Und wenn wir etwas anvertrauen, wenn wir sagen, okay, du bist derjenige, der unser Geld verwaltet bei der Bank, oder du bist derjenige, der auf unsere Sicherheit aufpasst in der Polizeiwache, oder du bist der Lehrer, dem wir unsere Kinder anvertrauen, dann müssen wir sehen, dass das nicht missbraucht werden kann. Wir müssen das so, diese ganzen Strukturen, wo wir etwas anvertrauen, die müssen so sein, dass wir jederzeit Fehler bemerken und sagen können, halt, stopp, so nicht, das habe ich dir nicht anvertraut. Das missbrauchst du jetzt. Und der Missbrauch anvertrauter Macht, den nennt man Korruption. Und was wir sehen, ist eine systemische Korruption. Wir haben ein total systemisch korrumpiertes Gesellschaftssystem. Wir haben überall die privaten Interessen. Die haben sich die Organisationen, denen wir alles anvertrauen, die haben sich unter den Nagel gerissen. Da haben sie einfach dafür gesorgt, dass sie auf die Einfluss nehmen können. Manchmal nennt man das Public-Private Partnership. Da wedelt dann eben der Schwanz mit dem Hund. Und das sind so Sachen, die sind völlig außer demokratischer Kontrolle. Dann kommt noch eine Ebene dazu, die wir auch nicht im Auge hatten oder nur manchmal im Auge hatten. Das ist die internationale Ebene. Denn wenn wir Gesetze machen, dann geschieht das meistens primär im nationalen Raum. Und in den letzten 50 Jahren und besonders in den letzten 30 Jahren ist die Macht der internationalen Organisationen, die nicht an nationale Gesetze gebunden sind, die aber national unheimlich starken Einfluss haben können, wie die Weltbank, wie die WHO, nicht wie die gesamten UN-Reaktionen, die sind in ihrer Macht unheimlich, auch die Europäische Union ist ja in ihrer Macht unheimlich gewachsen. Die machen Verordnungen, wenn sie sich das angucken, das kann nicht mal ein Europaabgeordneter oder sein Mitarbeitern. Die schaffen das nicht mal, das durchzulesen. Ich war Europabeauftragter in meiner Fraktion im Deutschen Bundestag für Sachen, die Gesundheit betreffen. Und ich habe alleine 1 bis 1,5 Mitarbeiter, die haben nur beschäftigt, diese Drucksachen sich anzugucken und für mich durchzuarbeiten, damit ich mir auch dann konzentriert angucken konnte, was von der Europäischen Union in Sachen Gesundheit und soziale Sicherung kommt. Da war so viel, obwohl die mit Gesundheit eigentlich gar nichts zu tun haben. Das ist Sache der Länder. Aber die eröffnen sich diese neuen Felder für ihre wirtschaftlichen Interessen dadurch, dass sie eben sagen, ja, bei Gesundheit werden auch Dinge verkauft und wo was verkauft wird, da ist es der Handel. Und deshalb ist die Europäische Union auch für Gesundheit zuständig. Also solche Umwege werden da gegangen, um den Griff dann in diese Teile unseres Lebens auch mit reinzukriegen und da Macht auszuüben.
Sie haben die Public-Private Partnerships angesprochen. Damit sind die ja erst vor ein paar Jahren sozusagen rausgerückt, dass die entscheidenden Institutionen ja längst okkupiert wurden von den Konzernen und den entsprechenden Lobbyvertretern. Und das führt dann so weit, wie beispielsweise Minister Habeck eine Garantie in Davos gegeben hat, dass der Wiederaufbau in der Ukraine vom deutschen Steuerzahler garantiert wird, wenn Konzerne wie BlackRock oder JP Morgan dann Ausfälle haben dort. Ja, das ist ja eine völlige Pervertierung und auch jeder demokratischen Legitimation entzogen. Denn Habeck hat nie jemanden gefragt, ob die deutschen Steuerzahler das wollen.
Wie kann ein Regierungsmitglied, die Regierung ist ja praktisch nur eine Hilfskonstruktion für das Parlament, ein Dienstleister für das Parlament, für die Volksvertreter. Das ist die Regierung. Kann jederzeit abgewählt werden vom Parlament. Kann jederzeit Misstrauen geäußert werden. Aber da geht die Regierung, ein Vertreter der Regierung hin zu einem großen internationalen Verein. Das ist ein Verein, mehr ist das nicht. Und verspricht dem, dass Deutschland, dass wir dem unsere Steuergelder zur Verfügung stellen. Eigentlich ist es lächerlich. Eigentlich ist es eine Farce. Aber dadurch, dass die Menschen alle mit dem Kopf nicken und sagen, oh, wie wichtig, solange wir das zulassen, solange die Parlamentarier das, die könnten das sofort stoppen. Parlamentarier können den Minister zitieren, was hast du da gesagt?
Ja,
weg mit dir.
Ich glaube, es ist sogar so, dass die Leute nicht mal nicken oder zustimmen, die nehmen das einfach nicht zur Kenntnis, also die Masse der Menschen. Denn die Masse der Menschen kriegt das ja gar nicht mit, weil die Medien ja natürlich alles abblockieren. Alle diese Dinge, über die wir jetzt sprechen, der durchschnittliche Medienkonsument, der jeden Abend brav Tagesschau guckt, der weiß von all dem nichts. Und wenn wir eine aktuelle Umfrage haben, Sie haben es ja jetzt über Selbstbestimmung und Eigenverantwortung auch gesprochen, wenn eine aktuelle Umfrage sagt, dass etwa 40% der Deutschen eine Corona-Aufarbeitung wollen, um das aufzurollen. Aber das wird ja nicht abgebildet in der Politik, denn die Politik betreibt ja keine Aufarbeitung. Also die Leute müssten in die Eigenverantwortung kommen, um Druck zu machen. Dann wären wir schon viele und dann hätte man auch eine ordentliche Macht, aber die Leute tun es halt eben nicht.
Ich bin ja jemand, der häufiger schon gefragt wurde, ob er bei solchen Veranstaltungen dann teilnimmt. Und das waren immer Veranstaltungen, die nicht vom Parlament kamen. Ich würde sofort bei einer Anhörung, würde ich sofort meine Meinung sagen, im Deutschen Bundestag. Aber was wir erleben, ist, dass dort einige Parteien, einzelne Parteien, sich profilieren, dadurch, dass sie dieses Thema zu ihrer Sache machen. Und das ist, wenn ich dann zu so einer Parteiveranstaltung gehe, dann bin ich sofort, aha, ja, die Partei, die profiliert sich dadurch. Das kann sogar sein, dass das wie ein Blitzableiter wirkt, dass das eine Aufarbeitung verhindert. Ich bin der Meinung, dass man diese Aufarbeitung möglichst auch da anfangen muss, wo man lebt. Dass man Menschen, die da mitgemacht haben, versucht vorsichtig dahin zu führen, dass sie anfangen zu zweifeln, dass sie vielleicht sogar trauern, dass sie vielleicht sogar dann sich entschuldigen manchmal. Es gibt ja schon welche, die das machen. Aber da sind ja viele, die sind einfach drauf reingefallen. Ich selbst bin früher immer drauf reingefallen auf diese Tricks von der Impfindustrie. Ich war Amtsarzt. Es ist überhaupt nicht schlimm. Die sind perfekt. Das sind Psychologen. Das gesamte Bild, was wir von der Gesellschaft in den letzten 30, 40 Jahren vorgesetzt bekamen, das Bild der Gesellschaft, was wir vorgesetzt bekamen aus den Medien und von denen, die diese ganzen Sachen bezahlen und die Macht haben. Denken Sie nur an Italien, wo Berlusconi einmal die Radiosender beherrschte und zum anderen als Regierungschef die andere Hälfte der Medien beherrschte. Also wir werden voll mit Propaganda überhäuft. Propaganda ist natürlich immer nur auf der anderen Seite, nicht in dem eigenen Land. Aber das ist, was wir sehen und was wir die ganzen Jahre erlebt haben, das ist, man kann das auch Werbung für Dinge nennen, die wir machen sollen. Und Werbung dafür, wie wir die Welt sehen sollen, die wurde uns aufgetischt. Uns wurden Bilder aufgetischt, die uns beschäftigten und die uns abgelenkt haben, damit wir nicht hinter die Kulissen schauen. Ein Beispiel. Jedes Mal, wenn im Deutschen Bundestag irgendeine Schweinerei verabschiedet werden soll, wenn da irgendein Gesetz gemacht werden soll, das wieder einem Geld zugeschoben werden soll, dann wird das Parlament damit beschäftigt, mit ethischen Fragen. Was macht man am Ende des Lebens? Darf man Menschen helfen, wenn sie sterben wollen? Das beschäftigt die ganze Republik dann. Oder zum dritten Mal das Transplantationsgesetz, nochmal wieder. Wer darf wem und wann unter welchen Umständen Organe spenden? Lauter solche Sachen, da streitet, das wird dann unheimlich aufgebuscht. Aber in der Zwischenzeit wird dann zum Beispiel umdefiniert, was ein Arzneimittel ist. Da wird dann umdefiniert, was eine Impfung ist. Da ist plötzlich eine gentechnische Veränderung des Menschen, wird einfach zur Impfung umdefiniert. In einer Sitzung des Gesundheitsausschusses als Änderungsantrag mal so ganz eben nebenbei während des Wahlkampfes. Das wird von der Lobby, die das will, die das braucht nachher, denn ohne diese Gesetzesänderung aus 2009 hätte man diesen ganzen Kram nicht machen können. Da wäre das nämlich Gentherapie gewesen. Und dann hätte man ganz viele Sicherheitsmaßnahmen machen müssen. Aber dadurch, dass man diese Gesetzesänderung gemacht hat, nur dass man sagt, also Impfung ist auch die Gabe von Nukleinsäuren, dadurch hat man, ja, das hat keiner gemerkt. Und das ist natürlich sehr geschickt eingefädelt. Die Ideen für neue Gesetze kommen nicht von der Bundesregierung. Die Ideen kommen immer von der Lobby. Und da gibt es eben die Lobby aus der Bevölkerung, die ist schwach, die hat kein Geld. Die ist chaotisch manchmal, die ist schwierig abzuhören. Und dann gibt es die geordnete Lobby, die gekaufte Lobby, die industrielle Lobby. Die weiß ganz genau, wie sie welchen Abgeordneten ansprechen kann. Die machen genau ein Monitoring jedes einzelnen Abgeordneten. Die wissen ganz genau, womit sie einerseits die Öffentlichkeit ablenken. Die haben die besten Beziehungen zu den Medien. Das sind manchmal ehemalige Minister, die haben die besten Ministerienkontakte. Also wenn man Geld hat, kann man sich diesen Apparat kaufen und da werden die Gesetze vorbereitet mit hervorragenden Rechtsanwälten, fertig ausformulierte Gesetze. Die Regierung, die darf das denn nur noch einreichen und das Parlament weiß gar nicht, was passiert. Das ist etwas, was seit vielen Jahren läuft und was ich gemerkt habe während meiner Zeit als Abgeordneter, wo ich versucht habe, dagegen anzugehen. Aber das ist ein schwieriges Unterfangen gewesen. Sie müssen eine Bewusstseinsänderung haben bei der Bevölkerung, dass sie nur noch Kandidaten wählt, die clever genug sind und kritisch genug sind, die Fragen stellen, die mutig sind, dass sie Fragen stellen, die wirklich aufpassen und die nicht einfach abnicken, weil da oben der Parteichef gesagt hat, wenn du das nicht machst, dann kriegst du keinen Listenplatz mehr. Also da ist so viel schiefgelaufen die ganzen Jahre, dass wir uns nicht wundern müssen, wenn uns als Bevölkerung dieser ganze Kram aus den Händen genommen wurde. Wir haben keine Demokratie, wir spielen Theater.
Wie kommt man denn wieder zu mehr Mitbestimmung? Was würden Sie denn sagen? Weil jetzt haben wir schon ein sehr wir sind schon im Bereich Politik und Gesellschaft und Geopolitik angelangt. Und das gehört ja alles zusammen. Denn wie kommt man denn wieder zu dieser Bewusstseinsbildung, wie Sie gesagt haben?
Ich bin auf diese übergeordnete Systemebene gekommen, weil das die einzige Ebene ist, die wirklich wichtig ist. Diese anderen Ablenkungsthemen, das setzt man uns vor. Damit beschäftigt man uns. Und deshalb, wenn wir Strukturen haben, wenn wir Auswege haben wollen, dann geht es nur, wie ich sagte, in Räumen, die wir selber kontrollieren können, die wir auch weiterhin kontrollieren wollen und kontrollieren können, die so übersichtlich sind, dass man uns nicht mehr betrügen kann, dass wir misstrauisch werden rechtzeitig, dass wir sagen können, stopp, wir sind das Volk, du Abgeordneter, wenn du den Mist mitmachst, weg mit dir, wir tauschen dich aus. Also das sind Sachen, die müssen wir lernen, wenn wir selbstbewusst wirklich autonom, als Gemeinschaften autonom leben wollen und selbstbestimmt leben wollen, dann brauchen wir ein völlig anderes Bewusstsein und wir sind kluge Menschen alle, wir können diskutieren. Und wir haben Techniken, wie wir uns nicht die Köpfe einhauen, sondern wie wir zu Mehrheiten finden können, die wir dann akzeptieren eben, bis wir das nächste Mal vielleicht selber bei der Mehrheit dabei sind. Das heißt, es gibt Regeln, wie beim Fußball, die zum Spiel gehören. Da kann man verlieren, kann gewinnen. Man weiß, was man trainieren muss. Und so ist es im gesellschaftlichen Leben überall. Nur wir lassen uns spielen. Wir sind kleine Figuren, die man benutzt und wir spielen nicht selber.
Ich glaube aber, dass wir auch positiv erwähnen können, dass sich in den letzten Jahren gerade durch diesen Schock von Corona sehr viel Positives, sehr viel Gutes entwickelt hat, dass sehr viele Menschen gezwungen waren, durch ihre eigene persönliche Bedrängnis genauer hinzuschauen und sich dann auch entsprechend der Lage mitzuentwickeln. Das haben wir erlebt mit ganz vielen Zusammenschlüssen, ob das bei den Ärzten, bei den Anwälten, Corona-Ausschuss, neue Medien, alles Mögliche hat sich hier entwickelt. Ich glaube, dass hier schon auch ein ordentlicher Schwung in die Bewusstseinsbildung und in die Strukturarbeit gekommen ist.
Ja, das stimmt. Ich kann nur jedem raten, sich das Buch von Rainer Mossfeld zu kaufen, Warum schweigen die Lämmer? Und auch sich seine Videos anzusehen, die er danach gemacht hat, seine Reden. Er hat sich sehr schon als Psychologe schon, der sich auch um politische, ja, Psychologie gekümmert hat, hat er sich sehr früh um diese Themen schon gekümmert und hat gewarnt. Er hat zwar keine Lösung angeboten, aber er hat sehr genau analysiert, wie diese ganze Entwicklung, wie sie abläuft, wie sie konstruiert ist und weshalb das so funktioniert, wie es funktioniert. Und dass das eine Entwicklung ist, die nicht erst in den letzten Jahren ist. Und Sie haben recht, durch diese Zuspitzung innerhalb dieser sogenannten Corona-Krise, dadurch hat es viele Menschen gegeben, die so stark unter Druck gekommen sind durch diese Entwicklung, dass sie plötzlich sagen, halt stopp, was ist denn hier los? Und die sich Fragen stellen und die bereit sind, solche Dinge zu diskutieren. Und es ist eine Chance, dass wir jetzt uns mal gucken, in welchem System leben wir, wer spielt hier eigentlich und wer wird bespielt. Das ist so wichtig, dass wir uns da besinnen müssen. Und das ist eine riesige Chance. Selbstbewusst dann und friedlich. Müssen noch nicht alle das Gleiche machen. Wir können doch, selbst innerhalb Deutschlands kann es unterschiedliche Räume geben, die das unterschiedlich regeln in der Schule und mit der Gesundheit. Lass sie doch ausprobieren. In Skandinavien kriegen die ein regionales Budget und dann müssen sie die Bevölkerung versorgen mit den Ansprüchen, die sie gesetzlich haben. Ihr habt den Anspruch auf gesundheitliche Hilfe. Wie das aber in der Region gemacht wird, das muss doch nicht überall gleich sein. Und dann können sie voneinander lernen. Und dann, ja, also da gibt es so viele, es gibt da Beispiele, wie man es macht. Und ich kann da nur die Menschen ermutigen, dass sie dann selber versuchen, in die Hand zu kriegen und zu sagen, komm, Google, ich brauche dich nicht.
Die Corona-Maßnahmen haben die Gesellschaft tief gespalten. Menschen wurden belogen, entrechtet, entwürdigt und getötet. Um die Gesellschaft wieder zu einen, muss eine Aufarbeitung erfolgen, bei der die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir vergessen nicht. Mit der neuen Auf 1 Aufklärungsbroschüre die Corona-Lügen entlarven und dem Treiben endlich ein Ende setzen. Jetzt bestellen im Auf 1 Shop unter www.auf1.shop. Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Also ich denke, es gibt ja eigentlich nicht nur die WHO und nur die UNO oder nur die Europäische Union. Es gibt ja Staaten. Die Staaten wiederum sind unterteilt in Länder. Die sind ja eigentlich alle handlungsfähig und darunter gibt es die Kommunen, die Gemeinden. Es gibt ja diese kleinen Strukturen, nur wurden die in den letzten Jahren systematisch wieder entmachtet und die ganze Kompetenz ging nach Brüssel oder sonst wohin. Und wenn man heute, wie es war mit dem WHO-Pandemievertrag, wir haben die Zuseher aufgefordert, geht zu euren regionalen Abgeordneten, geht zu eurem Bürgermeister und die haben alle gesagt, wir können gar nichts tun, das entscheiden ja wir gar nicht. Ja? Also damit kommt dann natürlich die Gegenfrage, warum bezahlen wir euch dann noch, wenn ihr nichts entscheiden könnt. Aber das ist komplett pervertiert, wie Sie sagen. Ja?
So ähnlich wie das Beispiel, was Sie von Habeck auch nannten, was er da beim World Economic Forum versprochen hat. Da hat die Bundesregierung oder die Europäische Union sogar, die verhandeln für uns dann bei der Weltgesundheitsbehörde, bei der WHO-Organisation, da verhandeln sie für die Länder mit. Das heißt, sie verhandeln für das ganze Land über Fragen des Gesundheitsschutzes. Für den Gesundheitsschutz ist eigentlich in Deutschland das Land verantwortlich, nicht der Bund. Aber der Bund hat in den letzten Jahren, unter den beiden letzten Gesundheitsministern vor allen Dingen, hat er das Infektionsschutzgesetz zu einem Ermächtigungsgesetz gemacht, mit dem der Staat, der Bund, in die Kompetenz der Länder völlig eingreifen kann und die Länder praktisch ausboten kann. Der hat Ihnen praktisch die Kompetenz für den Gesundheitsschutz, haben Sie versucht, in diesen beiden Legislaturperioden die völlig wegzunehmen. Ich war selbst Berichterstatter, als das Infektionsschutzgesetz das erste Mal verabschiedet wurde im Bundestag. Da war ich für die SPD Berichterstatter für das Infektionsschutzgesetz. Ich habe das also mit durch das Parlament gebracht. Das war ein relativ übersichtliches Gesetz. Und damals fand ich das noch vernünftig, obwohl da auch schon einige Dinge drin waren, die sehr bürokratisch gelöst waren. Aber das, was da jetzt draus geworden ist, das ist ein nicht mehr lesbares und in sich widersprüchliches Ermächtigungsgesetz, welches voller unbestimmter Rechtsbegriffe ist, die von der Willkür der einzelnen Regierungen abhängen. Die können Verordnungen machen, die sind ermächtigt, alle möglichen Verordnungen zu machen. Das haben wir doch erlebt. Maske hier, Maske da und Spritze hier und G1, G2, G3. Was die ganzen Zirkus, den sie gemacht haben, nur weil positive PCR-Tests plötzlich überall gefunden wurden. Da haben sie die ganze Bevölkerung lahmgelegt, nur wegen eines PCR-Tests, der keine Aussage erlaubt über eine Erkrankung und über Ansteckungsfähigkeit, die wir alle wissen inzwischen, wie wir damals hätten schon wissen müssen. Jeder.
Ja, gesagt wurde es ja oft genug, nur die Stimmen wurden nicht im Bundestag gehört, die wurden nicht in der Tagesschau gezeigt und auf YouTube und Facebook und in den sozialen Medien wurde es zensiert. Das war und ist ja auch die Realität, wenn wir heute ganz offen über die Nachteile der Gentherapie sprechen, dann können wir das auch nicht auf YouTube hochladen, weil wir von Auf 1 werden dort bis zum heutigen Tage im Jahr 2024 gesperrt für impfkritische Inhalte. Also das ist natürlich, die Zensur bleibt bestehen. Vielleicht auch meine letzte Abschlussfrage in unserem heutigen Gespräch. Sie haben ja vorhin auch die Schweinegrippe erwähnt. Sie haben bei der Schweinegrippe ja maßgeblich mitgeholfen, dass die Impfung dann gestoppt wurde. Bei Corona wurde das schon, wie Sie erwähnt haben, auch größer angesetzt, besser koordiniert im Vorfeld. Und Sie haben den großen Bogen ja gespannt auch zu Klimakrieg, zu diesen ständigen Schock- und Angstszenarien. Befürchten Sie, dass ein Gesundheitsausnahmezustand im kommenden Jahr wieder auf uns einbrechen könnte, weil einfach für die übergeordneten Ziele so etwas wieder benötigt wird?
Also es gibt in diesem Kampf, der auf der Ebene der Propaganda stattfindet, der Beeinflussung der menschlichen Gehirne, gibt es eine Konkurrenz der einzelnen Waffensysteme. Und ein Waffensystem, mit dem man uns Angst machen kann, ist das System Gesundheit, ist das System Krankheit, drohen mit Krankheit. Und ich glaube, dass diese Waffenhändler, das heißt die pharmazeutische Industrie, schlechte Karten haben beim nächsten Mal, weil wir inzwischen so viel Betrügereien und so oft falsche Alarme erlebt haben, dass da wohl kaum noch genug Menschen dieser Industrie glauben. Die haben sich selber so geschadet. Ich als Amtsarzt, der früher Impfung empfohlen hat, ich sage jetzt den Menschen, lasst eure Kinder nicht impfen. Denn diese Produkte von dieser Industrie, die uns belügt, betrügt, die dort Dinge hineinmischt, die nicht genügend erforscht sind, die das Ganze aufgrund wissenschaftlicher Studien macht, die sie selbst bezahlt hat, die also nicht unabhängig sind und die dann auch noch nicht mal lang genug, wo noch nicht mal lang genug Kontrollgruppen dann installiert worden sind, ob man wirklich die Nutzen und den Schaden abwägen kann. Und dann mit einer Behörde, die uns nicht davor schützt, einer STIKO, die total hörig ist und das mitmacht, was die Regierung will. Angesichts dieser Entwicklung kann ich den Leuten nur empfehlen, also gar keine Impfung mehr an die Kinder. Meine Kinder würden jetzt keine Impfung kriegen. Und das ist etwas, was ich sage, weil ich Misstrauen habe, weil ich dieser Industrie misstraue, weil ich den Überwachungsbehörden misstraue, weil sie uns angeschissen haben, wenn ich das mal so ganz deutlich auf Norddeutsch sagen darf. Und das ist etwas, was, ja, das sage ich als ehemaliger Spezialist für die gerade die und verantwortlicher für diese Frage. Fühle mich weiterhin verantwortlich. Deshalb sage ich das. Ich möchte nicht, dass Menschen Opfer dieser Industrie werden, dieser habgierigen Industrie. Und ich möchte, dass der Staat uns wieder schützt vor solchen Fehlleistungen. Und ich glaube, dass die Bevölkerung inzwischen durch Schaden auch klug geworden ist. Ein großer Teil der Bevölkerung wurde zumindest sensibilisiert worden ist, gemerkt hat, es könnte sein, dass da vielleicht doch was dran ist, dass man vorsichtig sein muss. Und so dass diese Händler der Angst, diese Profiteure der Angst der Vergangenheit, dass die vermutlich bei dem Poker um andere Dinge nicht mehr so gute Karten haben. Vielleicht will man uns dann deshalb mit anderen Dingen jetzt Angst machen, mit Wetter und mit Klima und mit weiß ich nicht was. Es gibt da offenbar einen Wettbewerb, wie es den Wettbewerb in der Rüstungsindustrie gibt, wer die gefährlichsten Waffen herstellt.
Ja, weil es sind ja unterschiedliche Produkte, die unterschiedliche Player verkaufen wollen. Und wie Sie gesagt haben, nachdem es immer um den persönlichen Profit geht und um die Gewinnmaximierung, ist es durchaus eine interessante These, dass die ein Wettrüsten haben, wer uns als nächstes Angst machen kann. Aber ich denke, es wird auf allen Ebenen dagegen gehalten, weil auch beim Klima gibt es ja sehr engagierte Wissenschaftler mittlerweile, die den Mut haben, das war ja vor einigen Jahren noch anders, als diese Walze begonnen hat, sich zu bewegen, die dann dagegen halten. Oder auch bei Frieden gibt es ja noch immer trotz allem eine Friedensbewegung. Ich denke, wir können am Ende des Interviews trotzdem positiv in die Zukunft schauen. Was sagen Sie?
Ja, ich tue das ja. Also Menschen sind tolle Wesen und die können lernen. Und da rechne ich da drauf. Und wir müssen aufpassen, dass unsere Kinder das Richtige lernen. Das ist sehr wichtig. Das ist ganz wichtig. Also jeder, der Kinder hat, der soll sie was lernen lassen. Der soll ihnen das beibringen, dass es sich lohnt, kritisch zu sein. Und soll sich freuen, wenn sie Fragen stellen.
Das ist ein ausgezeichnetes Schlusswort. Das wollen wir so tun. Das wollen wir auch den Zuschauern so empfehlen. Danke, Herr Dr. Wodak, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön.
Danke auch fürs Gespräch.
Und danke Ihnen, werte Zuschauer, dass Sie dran geblieben sind. Ich danke Ihnen auch, dass Sie uns immer wieder unterstützen durch Weiterleiten dieser Videos, durch Teilen und natürlich durch Ihre freiwillige Zuwendung. Denn wir sind glücklicherweise zu 100% unabhängig, nicht vom Staat, den Lobbys und den Bütteln abhängig. Darauf sind wir ganz besonders stolz. Darum können wir solche Fachinterviews auch ohne Zensur führen. Danke an die Zuschauer. Bis zum nächsten Mal bei Auf 1.